Deutschlandfunk zur Diskussion.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussion mit dem etwas launigen Titel Hoppla, plötzlich Herbst und die vierte Corona-Welle ist da. Dazu begrüßt Sie Volker Findhaber. Morgen ist es jetzt soweit. Morgen soll in der zweiten Sitzung des neu gewählten Deutschen Bundestages über die Änderungen im Infektionsschutzgesetz beraten werden. Das wird die erste Reform der potenziellen Koalition von SPD, FDP und Grünen, der Ampelkoalition, die noch nicht gebildet ist, für die es auch noch keinen fertigen Koalitionsvertrag gibt. Aber dennoch drängt die Zeit, denn am 25. November, also in gut zwei Wochen, läuft die epidemische Lage von nationaler Tragweite aus, die von der alten Regierungsmehrheit, also der Großen Koalition, Ende August noch einmal um 3 Monate verlängert wurde, auch um die Zeit über die Bundestagswahl und die nachfolgende Regierungsbildung hin zu überbrücken. Die potenziellen Koalitionspartner haben früh erklärt, dass sich die epidemische Lage in der bisherigen Form, dass sie die nicht verlängern wollen, weil die Voraussetzungen für erhebliche Grundrechtseinschränkungen wie etwa Ausgangssperren, flächendeckende Schulschließungen und landesweite Lockdowns durch die Tatsache, dass 2/3 der Bundesbürger als vollständig geimpft gelten können, entfallen sind. Das ist formal richtig. Gleichzeitig erleben wir aber in diesen Tagen eine Dynamik bei den Infektionen, wie wir sie noch nicht einmal aus dem vergangenen Herbst kannten. In erster Linie ist es eine Dynamik bei den Ungeimpften, also einem guten Drittel der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz führt das dazu, dass vielerorts die Krankenhäuser und vor allem die Intensivstationen wieder an ihre Belastungsgrenzen stoßen und der Ruf nach bundesweit abgestimmten strengen Schutzmaßnahmen wird wieder lauter. Darüber wollen wir heute Abend sprechen und dabei den Blick vor allem auf 3 Felder lenken. Was ist das für eine Infektionsdynamik, mit der wir konfrontiert sind? Liegt die allein bei den Ungeimpften, die maßgeblich für diese Entwicklung verantwortlich sind, oder müssen uns auch die Impfdurchbrüche Sorgen machen? Ist es richtig, in dieser sich zuspitzenden Lage die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen zu lassen und allein auf 3G und wo nötig auf 2G-Regelungen zu setzen? Oder bräuchte es da nicht doch mehr, etwa Lockdowns für Ungeimpfte? Und in diesem Zusammenhang, ist es hinreichend, was die potenziellen Koalitionäre da als Entwurf vorgelegt haben? Oder müssen die damit rechnen, in kürzester Zeit von einer brutalen Wirklichkeit der Pandemie eingeholt zu werden, die alles andere als zu Ende gehen will, sodass die Regeln alsbald wieder verschärft werden könnten? Zur Klärung all dieser Fragen begrüße ich heute Abend in alphabetischer Reihenfolge Annika Klafki. Sie ist Juniorprofessorin für öffentliches Recht an der Universität in Jena. Hallo, Frau Klafki.
Schönen guten Abend.
Und in Köln sitzt meine Kollegin Katrin Kühn, Wissenschaftsjournalistin beim Deutschlandfunk. Guten Abend nach Köln.
Ja, guten Abend, hallo zusammen.
Und für den Einblick in das Landesgeschehen in Sachsen soll uns heute Abend Alexander Moritz sorgen, der Landeskorrespondent des Deutschlandfunks in Sachsen. Das Land ist ja besonders von der vierten Welle betroffen. Guten Abend, Alexander Moritz.
Schönen guten Abend.
Und hier bei mir im Studio sitzt Timo Ulrichs, der Epidemiologe, der uns zu den medizinischen Fragen Auskunft geben will und kann. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Findhaber.
Herr Ulrichs, ich fange auch gleich mit Ihnen an. Ich habe es ja schon gesagt, Sie sind hier der Mediziner in der Runde. Und deshalb würde ich auch gerne mit Ihnen beginnen. Hat Sie diese Dynamik der vierten Welle überrascht? Schließlich sind doch über 2/3 der Bundesbürger bereits doppelt geimpft. Oder war das aus Ihrer Sicht trotzdem zu erwarten?
Ja, also es hat mich tatsächlich überrascht, also diese Höhe der vierten Welle auf jeden Fall. Es war mit einer vierten Welle zu rechnen. Wir gehen wieder in den Herbst und Winter rein. Wir haben ja auch gelernt, dass das Virus dann sich besonders gut ausbreiten kann. Jetzt haben wir es also auch noch mit der Delta-Variante zu tun, die nochmal ansteckungsfähiger ist als die Varianten zuvor. Und wir haben aber eben auch schon so viele Menschen geimpft, wie Sie gerade eingangs sagten. Das heißt, es ist nur noch damit zu rechnen, dass eben sich die Menge der Ungeimpften hier noch anstecken kann und für diese Dynamik sorgt. Die zweite, etwas kleinere Schiene sind die Impfdurchbrüche von den Älteren vor allen Dingen, da wo das Immunsystem schon etwas schwach ist und dann nachgelassen hat. Aber alles zusammen sorgt es eben für eben diese massive Dynamik des steilen Anstiegs in der vierten Welle und eben auch für anteilig dann Krankenhauseinweisungen und Intensivbettenbelegungen bis hin zu Todesfällen.
Als historischer Vergleich dient ja immer wieder die spanische Grippe von 1918. Auch da kommt ja dieses Bild der Wellenbewegung her. Und da war es ja so, dass es nach der dritten oder der leichten vierten Welle eigentlich total abgeknickt ist und sich normalisiert hat. Was könnte ein Grund dafür sein, dass es jetzt anders ist? Damals gab es ja auch keine Impfstoffe. Man war ja noch weit davon entfernt.
Ja, damals gab es keine Impfstoffe. Damals gab es aber in den vorangegangenen Wellen dann eben schon so eine hohe Durchseuchung, dass man also entweder an der spanischen Grippe gestorben ist oder es überlebt hat und damit eine Immunität dann auch aufgebaut hat. Und diese hohen Opferzahlen, die wollen wir natürlich nicht. Und daher diese große Impfkampagne. Wir haben das Mittel der Wahl, diese Pandemie zu beenden. Und das klappt ja auch. Wenn wir uns in anderen Ländern umsehen, in Portugal zum Beispiel, wo der überwiegende Großteil, also der erwachsene Bevölkerung, vollständig geimpft ist, da sehen wir, dass das Ganze eben nicht so kommen muss, wie es bei uns ist und wie es auch in anderen europäischen Ländern ist, dass wir eben diese steile vierte Welle sehen. Und diese vierte Welle, die jetzt nochmal durchläuft, das wird dann wohl auch die letzte dieser Pandemie sein, zumindest in Europa, weil wir nämlich dann mit paralleler Durchseuchung und Durchimpfungskampagne dann eine so große Grundimmunität in unsere Bevölkerung reinbekommen werden, dass dann danach noch vereinzelt Fälle auftreten, aber eben nicht mehr so massiv.
Da keimt ein Hoffnungsschimmer durch. Wir hatten aber doch das Gefühl, dass es eigentlich in diesem Winter schon zu Ende sein sollte.
Das hätte auch sein können, wenn wir eben uns alle hätten impfen lassen. Aber das Fenster zum Impfen ist immer noch offen. Also jeder, der sich jetzt noch impfen lässt, der trägt mit dazu bei, dass wir diese vierte Welle besser in den Griff bekommen. Und eine vollständige Impfung hält ja auch. Das heißt, diese dritte Boosterimpfung, die ist eigentlich sinnvoll nur für Leute, wo das Immunsystem schon alt und schwach ist, wo man also nochmal das hochkitzeln möchte durch diesen weiteren Reiz.
Schauen wir mal in die Praxis. Alexander Moritz in Dresden. Wenn wir von der Pandemie der Ungeimpften sprechen, wie das Timo Ulrichs auch gerade gemacht hat, dann richtet sich der Blick ja auch oftmals auch nach Sachsen, wo die Impfquote noch unter 60% liegt. Jetzt, wo die Infektionen durch die Decke gehen und in einigen Landkreisen die 800er-Marke bereits überschritten wurde, wird das hingenommen oder löst das da etwas aus? Soll heißen, steigt die Impfbereitschaft in Sachsen aktuell an oder gibt es immer noch zu viele Skeptiker?
Ich würde sagen beides. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir hier gerade wieder einen starken Andrang bei den verbliebenen Impfstellen sehen. Also es gibt weiterhin mobile Impfteams, die im Land unterwegs sind, beispielsweise in Einkaufszentren, an bestimmten öffentlichen Einrichtungen. Da stehen Menschen seit einigen Tagen wirklich wieder an, und zwar stundenlang an, teilweise in der Kälte, um eine Impfung zu erhalten. Allerdings gab es gestern dazu Zahlen von der Landesregierung. Das sind zur überwiegenden Mehrheit Menschen, die sich eben diese Booster-Impfung abholen, also die im Frühjahr aufgrund ihres Alters bereits sehr früh geimpft worden sind, die jetzt auf Nummer sicher gehen möchten, um sich eben nicht doch noch anzustecken. Es sind weniger Menschen, die von vornherein skeptisch waren, sich impfen zu lassen. Die erreicht man offensichtlich weiterhin nur unzureichend. 57% vollständige Impfungen haben wir im Moment in Sachsen, das ist der schlechteste Wert in ganz Deutschland. Beschämend schlecht, sagt der Leiter der Sächsischen Impfkommission, weil das ja auch ganz offensichtlich der Grund ist, wieso wir jetzt überhaupt wieder in einer vierten Welle sind und wieso sie auch gerade hier in Sachsen, auch in Thüringen, auch in Teilen Bayerns so stark ist, obwohl wir bereits im Winter hier eine starke Welle hatten. Es ist allerdings auch gar nicht so einfach, wie ich schon gesagt habe, an diese Impfungen zu kommen, weil das ist im Prinzip so ein bisschen wie am Anfang der Impfkampagne. Es gibt dann eine sehr starke Nachfrage und die kann nicht auf einen Schlag befriedigt werden. Das heißt, es gibt nicht ausreichend mobile Impfteams. Die Impfzentren sind geschlossen. Das möchte man in Sachsen auch nicht rückgängig machen, weil der Bund dafür nicht zahlt. Und also es ist jetzt hier ein bisschen die Frage, ob die Politik zumindest das besser organisieren kann, dass die, die sich impfen lassen wollen, das eben jetzt besser auch ihnen angeboten wird, weil die Hausärzte alleine, die schaffen es offensichtlich im Moment nicht.
Dann noch eine kurze Nachfrage. Sachsen ist ja auch das Bundesland mit den am Abstand meisten Corona-Todesfällen pro 100.000 Einwohnern. Spielt das auch eine Debatte im Land oder wird das hingenommen?
Es spielt erstaunlich wenig eine Rolle jetzt ganz aktuell. Es geht eher darum, dass es einen Streit gibt zwischen der Landesregierung, die ja jetzt 2G-Regeln eingeführt hat seit Montag, und diversen gesellschaftlichen Gruppen. Ich nenne da nur mal die Sportvereine, auch teilweise Bürgermeister, die Gewerbetreibende, Restaurantbetreiber, die sich beschweren über diese 2G-Regelung. Also man ist ja auch nicht wirklich bereit, tiefgreifende Maßnahmen zu akzeptieren. Und das trotz dieser hohen Todesquote und trotz auch des, wie kann man sagen, dass das wirklich Bilderbuchnachweis ist, was die Impfung ja bringt, wenn man sich einfach nur mal die Inzidenzen anschaut. Die liegt nämlich bei den Geimpften, auch in Sachsen, im Moment bei 80, was ein händelbarer Wert ist. Bei den Ungeimpften liegt sie im Moment über 1.000.
Anita Klafki, wie nehmen Sie das in Jena wahr? Sie sind jetzt keine Medizinerin, Sie sind Juristin, aber auch in Thüringen sind die Zahlen ja hoch und die Impfquote liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Wie würden Sie die Debatten in Ihrem Bundesland im Moment beschreiben?
Ich würde das ähnlich sehen, wobei wir eben in Thüringen noch nicht so weit sind, dass wir hier eine 2G-Regelung verpflichtenderweise haben. Insofern hat sich das noch nicht so sehr verschärft wie in Sachsen. In Jena selber habe ich das Gefühl, ist die Impfquote deutlich höher als im Rest des Landes. Aber auch hier gibt es natürlich eine breite Diskussion, wie man damit umgehen soll, dass sich eben zu wenige Menschen impfen lassen wollen. Hier gab es dann solche Kampagnen, dass man irgendwie mit Bratwürstchen versucht hat, die Leute zu locken. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber ja, also die Probleme sind letztlich ähnlich.
Und noch eine praktische Frage. Wie hält es Ihre Landesregierung mit den Impfzentren? Sollen die wieder geöffnet werden oder findet man dort andere Wege?
Also noch sind sie geöffnet. Nach meinem Kenntnisstand sollen die aber auch hier perspektivisch geschlossen werden. Aber ich glaube, bis Ende des Jahres sind die noch geöffnet.
Katrin Kühn, inzwischen wissen wir auch von vielen Impfdurchbrüchen, also von Menschen, die trotz zweifacher Impfung sich infizieren und erneut erkranken können, wenn auch oftmals nicht so schwer. Aber sie könnten damit ja den Virus auch wieder weitertragen und Dritte anstecken. Was heißt das denn für die aktuelle Debatte über den Impfschutz? Ist der nicht so gut, wie ihr hofft? Oder müssen sich Geimpfte Sorgen machen? Und dann die anschließende Frage, sind die Boosterimpfungen tatsächlich dann für alle unausweichlich?
Das Thema der Impfdurchbrüche hat es uns ja in der öffentlichen Debatte ein wenig erstaunt. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, den erstaunt das nicht. Also wir haben im Strategiepapier des Robert-Koch-Instituts für den Herbst und Winter schon den Hinweis gehabt, dass es so kommen wird, dass man nicht weiß, wie lange die zwei Impfungen diesen nachgewiesenen Schutz in den ersten Studien halten werden und dass deswegen gefordert wurde, da eine Booster-Strategie aufzusetzen. Und so kam es dann auch, dass jetzt tatsächlich seit dem Sommer nach und nach auch die Studienlage sich verbessert und wir dann eben auch wussten, dass es so eintreten wird. Und ja, dann folgen auch die Zahlen tatsächlich, dass wir eben jetzt auch nachhalten können, dass eben dann sich Menschen infizieren, die geimpft sind. Aber da ist vielleicht auch der Hinweis nötig, dass das ja von vornherein auch nie versprochen wurde, ein 100-prozentiger Schutz vor Ansteckung oder dann eben Erkrankung, sondern dass der Impfstoff eben, und das ist durch die Bank nachgewiesen, sehr solide vor schweren Erkrankungen schützt. Und dass dieser Effekt dann aber mit dem Alter abnimmt und unter Delta eben nach 2 Dosen auch verstärkt abnimmt, weswegen wir jetzt diese Booster-Diskussion haben. Aber ja, tatsächlich, die Gefahr besteht für die Menschen, die ungeimpft sind.
Das heißt also, es bleibt tatsächlich bei einer Pandemie der Ungeimpften als wesentliche Grundlage. Jetzt haben wir so eine starke Ausbreitungswelle, die wir in der Zeit erleben. Wenn wir auf der anderen Seite aber davon ausgehen, Herr Ulrichs, dass eigentlich nur 30% ungeimpft sind, würde das ja bedeuten, dass die irgendwie alle zusammenklucken. Also nach meinem gaußschen Verteilungssystem müssen auch die Ungeimpften sich so weit in der Bevölkerung verteilt haben, dass die Kontakte bei 30% Ungeimpften nicht in der Intensität erfolgen dürften, wie im Moment die Infektionsraten das eigentlich aufzeigen, weil sie stärker sind als das, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, als noch keiner geimpft war. Wie lässt sich das erklären? Dann diese Dynamik in der Annahme, dass alle Ungeimpften nicht tatsächlich in einem Raum sich zusammen befinden, sondern auch in Sachsen oder wo auch immer weit verteilt in den Bundesländern leben.
Ja, wenn man sich mal ansieht, wie die Altersstruktur ist bei denjenigen, die jetzt unter den Neuinfizierten neu sind, dann sind es immer die Jüngeren, die da also hauptsächlich den Löwenanteil ausmachen. Und die Älteren nur dann, wenn sie eben auch noch mit hinzukommen, also auch ungeimpft sind. Das heißt, diese Dynamik bei den Jüngeren ist eben auch dadurch begründet, dass die von vornherein und natürlicherweise mehr Kontakte haben. Das heißt, wenn da weniger die Durchimpfung gegriffen hat, dann ist da das Risiko eben auch größer, dass es unter denen dann besonders grassiert. Da ist das Risiko auch kleiner, dass man dann da eine schwere Covid-19-Erkrankung bei entwickelt, aber immerhin groß genug, dass es eben auch vermehrt Krankenhauseinweisungen stattfinden.
Das heißt, Multiplikatoren könnten auch Kinder, Jugendliche, Schüler sein, die halt häufig noch nicht geimpft sind und einfach eine Multiplikatorenwirkung in der Situation haben?
Das könnte sein und eben auch die jungen Erwachsenen, wo man jetzt auch nochmal darauf drängen muss, dass also auch da die Durchimpfungsrate noch etwas steigt.
Die Durchimpfungsrate bei den jungen Erwachsenen lag zuletzt bei 40%. Sie würden das als noch nicht hinreichend bezeichnen. Das müsste deutlich mehr sein. Also junge Erwachsene, nehme ich jetzt die Altersgruppe zwischen 12 und 17 Jahren.
Ja, aber da natürlich dann auch noch die weiteren Altersgruppen, also so bis hin zu 40, 50, 60. Es ist ja nicht verständlich, dass die über 50, 60-Jährigen, dass es darunter noch welche gibt, die nicht geimpft sind. Denn das Impfangebot war ja nach der Priorisierung ganz am Anfang ja auch für die dann ziemlich früh. Und jetzt geht man dann so langsam runter, dass eben bei den 12- bis 17-Jährigen noch nicht so eine hohe Durchimpfung erreicht worden ist. Liegt ja auch daran, dass die Impfempfehlung noch gar nicht so alt ist. Und deswegen muss man eben noch mehr darauf drängen, dass die anderen Altersgruppen, also die Erwachsenen, da den Impfschutz vervollständigen in ihrer Altersgruppe, eben auch um die Jüngeren und auch die ganz Jungen auf jeden Fall mit zu schützen. Das ist ja das Wichtige. Wir reden immer davon, dass wir hier die Pandemie beenden wollen. Aber bis es soweit ist, müssen wir ja auch dafür Sorge tragen, dass die Kitas und die Schulen offen bleiben können. Und wieder mal, auch jetzt in dieser vierten Welle, ist es so, dass das so ein bisschen hinten runterfällt. Also es wird wenig getan, um da den Unterricht sicher zu machen. Man verweist auf die Hygienekonzepte in den Schulen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Erwachsenen um diese Kinder und Jugendlichen drumherum geimpft sind.
Da geht es mir sicherlich wie vielen. Appelle habe ich genug gehört. Appelle, was die Impfungen angeht. Jeder, der vernünftig sein sollte, sollte sich wahrscheinlich auch geimpft haben. Dennoch gibt es nach wie vor genügend Menschen, die nicht geimpft sind. Deshalb gibt es ja auch erneut wieder eine Debatte über einen Impfzwang. Und deshalb meine Frage an die Runde. Vielleicht fange ich mit Ihnen an, Frau Klafke, weil das ja auch eine juristische Frage wäre. Sollte man über sowas, der wurde jetzt auch das ins Feld geführt, eventuell für einzelne Berufsgruppen, wie das die Leopoldina heute getan hat, sollte man tatsächlich über einen Impfzwang zumindest für einzelne Berufsgruppen oder vielleicht sogar für die ganze Gesellschaft doch noch nachdenken, obwohl inzwischen ja 2/3 der Gesellschaft eigentlich schon vollständig geimpft sind?
Ja, also darüber nachdenken finde ich auf jeden Fall sinnvoll, denn die Leopoldina vereint ja ganz viele unterschiedliche Wissenschaftler von unterschiedlichen Fachdisziplinen, und wenn die das empfehlen, dann ist das ja nicht ganz ohne Grund. Für mich als Juristin stellt sich da vor allen Dingen die Frage, inwiefern wäre das denn zulässig, sowas anzuordnen? Und das ist ein bisschen umstritten in der Rechtswissenschaft. Da kann ich aber sagen, es gibt bereits 2 Urteile zu der Frage, kann man Impfpflichten eigentlich überhaupt einführen oder nicht. Eins ist ein älteres Urteil, da ging es um diese Pockenimpfpflicht, die es in Deutschland schon mal gab. Damals hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ja, das ist zulässig. Und jetzt aktuell wurde ja vor kurzem die Masernimpfpflicht eingeführt für alle Kinder, die irgendwie in Gemeinschaftseinrichtungen gehen, also Kindertagesstätten oder auch in Schulen und das dort beschäftigte Personal. Und das ist eben jetzt gerade beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch schon im Rahmen einer Eilentscheidung, das ist noch nicht die endgültige Entscheidung, sondern eine vorläufige Entscheidung, gesagt, wir heben jetzt erstmal diese Masernimpfpflicht nicht auf, weil wir es eben sozusagen bei summarischer Prüfung erstmal für gerechtfertigt halten, dass man eine Impfpflicht anordnet, nicht nur um den Einzelnen zu schützen, sondern eben auch so eine Immunität aufzubauen, die vulnerable Gruppen schützt, die sich nicht impfen lassen können. Und diese Argumentation, glaube ich, kann man sehr gut übertragen auf die Corona-Situation.
Die Politik ist ja im Moment noch sehr zurückhaltend. Jetzt, wir hatten ja diese Diskussion zuerst mit Blick auf die Pflegekräfte, wo ja auch darüber nachgedacht wurde, ob es nicht eine Pflicht zur Impfung bei den Pflegekräften oder bei den Arbeitenden im Gesundheitswesen geben sollte. Aber angesichts des Mangels an Pflegekräften haben viele Politiker jetzt in den letzten Tagen immer wieder gesagt, wenn wir jetzt mit einer Impfpflicht kommen, führt das vielleicht automatisch dazu, dass viele, die ohnehin an ihrem Beruf wegen Überbelastung zweifeln, den Beruf ganz an den Nagel hängen und die Situation bei den Pflegekräften sich noch weiter verschlechtert. Ist das ein Argument, dem man hier in der Runde folgen kann?
Es ist auf jeden Fall ein heikler Punkt. Also wir in der Wissenschaft sind ja immer Fans von Definitionen und zu fragen, worüber reden wir eigentlich? Und wir reden hier ja über eine doppelte Krise. Einmal die Pandemie, Corona, und dann eine Krise des Gesundheitssystems. Und da eben die Folge des Pflegekräftemangels ganz massiv. Wir haben ja mehrere tausend betreute Betten auf den Intensivstationen jetzt verloren, noch einmal offenbar seit dem Frühjahr. Und sich darüber Gedanken zu machen, ist ja auf jeden Fall wichtig, denn damit steht und fällt ja jetzt im Moment vieles. Final läuft ja alles im Moment darauf hinaus, wie kriegen wir es hin, dass Menschen, auch die sich geimpft haben und eben medizinischer Behandlung benötigen, diese auch dann bekommen und nicht, weil die Stationen voll und blockiert sind.
Aber Katrin Kühn, das ist die wissenschaftliche Rationalität, die wir auch in den Argumentationen immer wieder hören. Auch Drosten hat jetzt wieder erklärt, dass möglicherweise auch noch Kontaktbeschränkungen notwendig sind. Das andere ist die gesellschaftspolitische Debatte. Was löse ich damit aus und wie gewinne ich die Menschen dafür? Und da besteht immer noch mal ein großer Unterschied, weil es tatsächlich zu diesen Reaktionen kommen könnte, dass viele dann den Beruf ganz an den Nagel hängen und die ohnehin schwierige Situation bei den Pflegekräften sich nochmals verschärft. Und diesen Zwiespalt, den muss man doch als Politiker lösen und im produktiven Sinne lösen. Und mit einer Impfpflicht wäre das doch nicht unbedingt gewonnen. Alexander Moritz.
Vielleicht kann ich an die Krisen, die Sie gerade aufgezählt haben, Frau Kühn, noch eine weitere anschließen, die sich hier in Sachsen, in Teilen Ostdeutschlands ganz generell bemerkbar macht. Das ist ja die Krise des Vertrauens in den Staat und seine Institutionen, auch in die Wissenschaft, auch in die Medizin. Und ich stelle mir bei einer Impfpflicht, so verlockend sie vielleicht aus wissenschaftlich-epidemiologischer Sicht sein soll, doch die Frage, wie soll denn das ganz praktisch aussehen? Also möchte man Personen dazu zwingen, sich impfen zu lassen? Wer soll das durchführen? Also selbst wenn es juristisch möglich ist, praktisch scheint mir das nicht möglich zu sein. Und ich glaube auch, es ist möglicherweise aus der Sicht der Hauptstädte nicht ganz klar, was für ein Widerstandspotenzial sich auch an dieser Frage aufhängt, gerade im ländlichen Raum von Sachsen. Diese Impfdebatte ist ein Teil einer generellen gesellschaftlichen Erregtheit, die wir ja auch schon seit Jahren beobachten, wenn ich an die Flüchtlingsdiskussion denke. Und Menschen werden das nicht einfach so hinnehmen, selbst wenn es rational sinnvoll erscheint. Es gibt einfach Menschen, die sich aus diesem Koordinatensystem der Rationalität verabschiedet zu haben scheinen. Und da kommt man, glaube ich, wirklich nur auf dem Weg der Überzeugung weiter. Oder das andere, was jetzt auch schon mehrmals gefallen ist, ist dann eben doch die Frage, braucht man nicht, um die epidemiologische Lage einzudämmen, doch wieder Kontaktbeschränkungen? Braucht man nicht zumindest lokal einen Lockdown? Und ich persönlich würde das für bestimmte Landkreise zumindest nicht ausschließen, auch wenn das jetzt auf Bundesebene immer ganz anders klingt.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk heute zum Thema Hoppla, plötzlich Herbst und die vierte Corona-Welle ist da. Mit Annika Klafke, Juniorprofessorin an der Universität Jena für öffentliches Recht, Katrin Kühn, der Wissenschaftsjournalistin vom Deutschlandfunk, Alexander Moritz, Deutschlandfunk-Korrespondent in Sachsen und Timo Ulrich, dem Epidemiologen. Und da war gerade eine Stimme, die ich unterbrochen habe und die jetzt gerne zu Wort kommen soll.
Und zwar würde ich da doch gerne so ein bisschen widersprechen, was die Frage angeht, ob man Impfpflichten tatsächlich durchsetzen kann. Also ich denke, das kann man schon. Und es gab ja auch Beispiele, nämlich die Pockenschutzimpfung, die wurde knallhart durchgesetzt. Auch die Masernschutzimpfung wird im Übrigen durchgesetzt. Natürlich funktioniert das nicht so, dass man Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, jetzt irgendwie gegen ihren Willen impft. Das natürlich nicht. Aber man kann zum Beispiel Zwangsgelder verhängen, man kann organisatorische Regelungen verhängen, dass Menschen, die nicht geimpft sind, bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben dürfen. Man kann auch softe Regelungen treffen, dass man sagt, okay, es muss nicht das gesamte Pflegepersonal geimpft sein, aber diejenigen, die auf bestimmten Stationen tätig sind und bestimmte besonders ansteckungsgefährdende Tätigkeiten bei vulnerablen Gruppen ausführen, dass die eben geimpft sein müssen. Dann verändert man sozusagen etwas in der Betriebsorganisation und natürlich lässt sich das durchsetzen. Das wird ja gemacht. Also zum Beispiel bei der Masernimpfpflicht sind da ganz strikte Meldepflichten. Man muss, wenn man ein Kind einschult, eben einen Nachweis darüber erbringen, ob das Kind geimpft ist oder nicht. Auch wenn man Lehrer ist, muss man diesen Nachweis vorlegen der Schule und wenn man das nicht tut, wird das zuständige Gesundheitsamt informiert und kann, wie gesagt, Zwangs- und Bußgeld erlassen. Eine andere Frage ist, ob man das politisch will. Und da sehe ich durchaus
oder
die Argumente,
auch durchsetzen
dass man sagt,
kann. Ja, selbst die Polizeigewerkschaft hat heute erklärt, dass sie mit Blick auf die künftigen 2G- oder 3-Regeln das Ganze nur stichprobenartig kontrollieren könnte, auch um den möglichen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Und Katrin Kühn hat das vorhin schon gesagt, hätte man die Frage der Impfpflicht vielleicht vor 6 bis 8 Monaten oder noch viel früher schon behandelt und ganz bewusst eingeführt, hätten wir eine ganz andere Debatte. Aber jetzt auf den letzten Metern noch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einzuführen, ist gesellschaftspolitisch sicherlich schwer durchzusetzen. Da müsste man gute Gründe mitbringen. Herr Ulrich.
Ja, das auf jeden Fall. Also politisch in der Tat, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, muss man das gut bedenken. Aber ob man das sozusagen dann, wenn man sich dafür entscheidet und sagt, wir wollen das gesetzlich regeln, dass man das dann da auch durchsetzen kann, das ist viel leichter als die 2G-Regelung durchzusetzen, wenn man das eben bei Krankenhäusern beispielsweise und Pflegeheimen eben auf diesen offiziellen Berichtspflichten aufbaut. Das heißt, in der tatsächlichen Umsetzung ist das weniger ein Problem mit der Impfpflicht, aber in der Tat ist es eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Natürlich wäre es sinnvoll und gut, wenn wir diese Impfpflicht hätten, dann würden wir gerade in den Alten- und Pflegeheimen sehr viele Menschenleben retten. Aber es ist eben so, dass wir in der Tat aus vielen Gründen pragmatisch sein müssen. Nicht nur wegen der knappen personellen Ausstattung bei den Pflegenden, sondern eben auch, weil wir damit möglicherweise mehr Schaden anrichten, als das Ganze dann bringen würde. Bringen netto sozusagen, indem wir weniger Opfer zu verzeichnen haben. Jetzt eben gerade, wie Sie schon sagten, auf den letzten Metern in dieser vierten Welle. Und da wäre möglicherweise so eine Art Zwischenlösung besser, wenn wir eben die Maßnahmen verschärfen, Kontakte zu reduzieren. Also gerade bei den Ungeimpften, das geht ja indirekt durch diese flächendeckende 2G-Regelung, die ja gerade diskutiert wird, oder eben noch weitergehend, dass man tatsächlich bis hin zu einem partiellen Lockdown geht. Es ist nicht zu rechtfertigen, vollständig Geimpfte und Genesen daran zu beteiligen. Aber wenn die Sache so weitergeht, wie jetzt gerade in Thüringen und Sachsen zu beobachten, dann könnte es sein, dass man da gar nicht mehr drumherum kommen wird. Wir müssen eben sehen, dass wir hier einigermaßen gut durch diese vierte Welle kommen. Und das bedeutet, dass wir in der Tat aufklären müssen, nach wie vor für das Impfen werben müssen, auch die andere Seite sicherer machen, nämlich dass wir diese Auffrischungsimpfungen bei den Älteren versuchen, möglichst schnell, also bis zum Jahreswechsel, möglichst flächendeckend umzusetzen. Dann, wenn es sein muss, dann jetzt eben die Maßnahmen verschärfen im Sinne von 2G oder 2G+, also dass auch nochmal ein Test erforderlich ist, aber eben kein genereller Lockdown.
Die Ampelkoalitionäre, die potenziellen, gehen ja mit ihrem Programm, was morgen im Bundestag verabschiedet werden soll, sogar noch ein Stück weiter. Sie haben schon gesagt, kein Lockdown mehr. Sie wollen auch keine Schulschließungen mehr und meinen, sie könnten das auch mit Sicherheit ausschließen, eben wegen der hohen Impfquote, die es in Deutschland gibt. Aber damit entfällt in Ihren Augen tatsächlich auch die juristische Grundlage für all diese Maßnahmen. Ist das denn, Frau Klafki, eine hinreichende Begründung mit der Impfquote, zu sagen, man kann jetzt auf Lockdown, Schulschließungen und anderes verzichten? Oder beraubt man sich da nicht doch der Instrumente, die im weiteren Verlauf vielleicht dann doch noch notwendig sein könnten? So wie das Christian Drosten heute auch nochmal angesprochen hat, nach dem Motto, vielleicht brauchen wir doch nochmal ein stärkeres Maß von Kontaktbeschränkungen. Wenn die jetzt alle aus dem Gesetz als Option gestrichen werden, hat man ja kaum noch Möglichkeiten.
Ja, das ist allerdings eine politisch gewollte Entscheidung, aber ich würde Herrn Drosten da grundsätzlich schon recht geben, in der Tat. Also man verschlankt hier den Maßnahmenkatalog erheblich, es sind weniger Maßnahmen zulässig und vieles liegt jetzt eben auf diesen 2G-3G-Regelungen, wobei man sich da auch mal wünschen würde, dass man genauer definiert, wann kann ich eigentlich 2G einführen, denn ehrlich gesagt, wenn Sie 2G für alle Betriebe mit Publikumsverkehr einführen, also auch für Supermärkte und auch für die Beschäftigten, dann ist das ja faktisch wie eine Pflicht, weil dann können sie nicht mehr Lebensmittel einkaufen, ohne sich geimpft zu haben. Deswegen, da wird man dann sehen müssen, wie weit diese 2G-Regelungen in der Praxis tatsächlich umsetzbar sind. Ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für Herrn Drosten ist vielleicht, dass man natürlich jederzeit diese epidemische Lage, wenn jetzt eine neue Variante kommt, die beispielsweise den Impfschutz überwindet oder ähnliches, wieder einsetzen kann durch den Bundestag und dann wieder den größeren Maßnahmenkatalog zur Verfügung hätte. Aber jetzt erstmal in der Tat ist die Entscheidung der Politik zu sagen, wir wollen weniger von diesen kollektiven, massiv beschränkenden Maßnahmen zulassen.
Das ist ein Teil dessen, was auch Gesundheitsminister Jens Spahn heute gefordert hat. Der hat gesagt, wir haben jetzt bald wieder 16 unterschiedliche Regelungen. Das führt nicht per se zu mehr Akzeptanz. Und man müsse deshalb diskutieren, ob 2G in bestimmten Bereichen, wie Sie es erwähnt haben, etwa im Freizeitbereich, wieder flächendeckend im Bund gelten sollte. Das ist doch dann wieder ein halber Lockdown, wenn ich das richtig verstehe, weil es ja tatsächlich nur relative Freiheiten für die Geimpften gibt und die Genesenen.
Da würde ich aus sächsischer Perspektive mal einhaken wollen, weil hier gilt ja 2G seit dieser Woche und man muss sich ein bisschen klar machen, was das genau bedeutet. Dieses 2G ist nämlich kein Lockdown für Ungeimpfte, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal so klingt. Es bezieht sich explizit auf den Freizeitbereich, also auf Restaurants, Kinos, Theater, auch die Sportvereine, da gilt 2G. Es gilt aber beispielsweise nicht beim Einkaufen, natürlich nicht beim Lebensmittelkaufen, auch nicht beim Arbeiten. Und das bedeutet, Ungeimpfte können weiterhin sehr viele Kontakte haben, möglicherweise auch so viele Kontakte, dass es epidemiologisch gar nicht den Effekt hat, den man eigentlich bräuchte, weil wir waren vorhin bei der Inzidenz, die in Sachsen sehr hoch ist, aber was ja noch viel gravierender ist, ist, dass auch die Intensivstationen wieder stärker belastet sind. Wir sind jetzt bei knapp unter 300 Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten in Sachsen belegt sind. Und wenn man sich überlegt, dass diese Zahl sich in den letzten 2 Wochen verdoppelt hat, dann ist man möglicherweise in wenigen Wochen an dem, was das Gesundheitsministerium hier als Überlastungsstufe definiert hat. Die Krankenhäuser verschieben wieder planbare Operationen. Es werden auch wieder Covid-Stationen aufgemacht. Also ich habe mit einem Mediziner gesprochen von Uniklinikum hier in Dresden. Der ist eigentlich Psychiater, wurde jetzt als Internist auf eine Covid-19-Station verlegt. Der hat mir gesagt, er hat sich jetzt als erstes nochmal ein Lehrbuch zum Thema Atemwegserkrankungen geholt. In den Krankenhäusern bereitet man sich wirklich wieder darauf vor, dass es ähnlich schlimm wird wie im vergangenen Winter, mit dem zusätzlichen Manko, dass es nicht die gleiche Bereitschaft zu geben scheint, in der Bevölkerung sich einzuschränken und auch, dass das Pflegepersonal nicht mehr in dem gleichen Umfang zur Verfügung steht, weil viele einfach im Laufe dieses Jahres und durch die schwere Erfahrung des letzten Winters auch aufgegeben haben und gar nicht mehr als Pflegekräfte arbeiten. Und das sind, glaube ich, Faktoren, die diese Versprechungen, die jetzt auch von Seiten der Koalitionäre, der Zukünftigen kommen, dass man weder eine Impfpflicht noch einen Lockdown einführen wird, zumindest fragwürdig erscheinen lassen.
Ich möchte aber da noch etwas Wissen ergänzen gerne. Zum einen sind inzwischen die Schlüssel für die Impfzertifikate gestohlen. Das heißt, wer es wirklich drauf anlegt und ein bisschen Geld in die Tasche nimmt, kann sich auch einen sehr guten, nicht dann erkennbar als gefälschten Nachweis besorgen, also tatsächlich als geimpft durch die Gegend laufen. Und zum Zweiten wissen wir aus unter anderem Studien wie der COSMO-Studie der Uni Erfurt und des RKI, dass gerade unter Ungeimpften die Risikobereitschaft und das Halten an die Regeln da weniger Bereitschaft herrscht und die Menschen sozusagen viel freimütiger mit allem umgehen. Und das bestätigen auch Studien aus Großbritannien zur Weltmeisterschaft, dass eben da das Infektionsgeschehen gerade durch diese Treffen rundherum, nicht durch die Großveranstaltungen und das Offizielle angetrieben worden sind. Das heißt, wir könnten dann in den Bereichen der Menschen, die kritisch ohnehin eingestellt sind, da eine Verlagerung erleben. Und dann ist wieder die Frage, wie effektiv ist so ein 2G? Und bei Lockdown frage ich mich auf der anderen Seite, kann man Menschen, die geimpft sind, dann verpflichten, sich an diese Regeln zu halten?
Die potenziellen Koalitionäre sagen ja von ihrem Konzept, wir geben nach wie vor allen Ländern alle nötigen Instrumente an die Hand, um mit diesen Situationen zurechtzukommen. Also 3G, 3G plus und nach Möglichkeit auch 2G da, wo es notwendig erscheint. Was wir nicht wollen, ist, dass das gleichermaßen für alle Bundesländer sofort und gleichermaßen gelten soll, sondern je nach Bedarf können die Instrumente genutzt und angepasst werden. Das scheint ja erstmal angesichts der unterschiedlichen Inzidenzen, die wir im Land haben. Es gibt auch in Nordniedersachsen noch Landkreise, da liegt die Inzidenz noch unter 50. Erstmal der richtig und angemessene Weg zu sein. Natürlich muss in Sachsen anders gehandelt werden als beispielsweise in Bremen oder in Schleswig-Holstein. Oder würden Sie widersprechen, Herr Ulrichs?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist schon richtig so. Und man sieht ja gerade, wo die Hotspots sind, dass dann eben auch was gemacht werden muss. Allerdings eine Einheitlichkeit, also ein sich darauf verlassen können, dass wenn man auch zum Beispiel von einem Niedrig-Inzidenzgebiet in ein höheres reist, dass man dann aber ähnliche Bedingungen hat oder umgekehrt, das wäre schon hilfreich auch für die Akzeptanz. Das haben wir ja auch gelernt im Laufe der Pandemie. Und deswegen ist es schade, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, so einer Übergangsphase, wo sich niemand auf Bundesebene so richtig zuständig fühlt.
Aber wir haben 16 Bundesländer, die handlungsfähig sind. Da braucht es eigentlich formal gar keine Bundesregierung, die irgendwelche neuen Vorgaben macht. Hier geht es ja nur darum, dass die Gesetze auf eine neue Grundlage gestellt werden sollen. Aber ausschlaggebend und handlungsfähig sind die Bundesländer und die tun es doch. Bayern und Sachsen sind doch beispielsweise sehr spät eingeschwenkt, offensichtlich zu spät.
Richtig, mal wieder zu spät. Also das ist die Sache, die eben gerade so schade ist, dass man auch nicht aus der Sache von Herbst und Winter 2020/21 gelernt hat, wo wir mit dem generellen Lockdown viel zu spät dran waren und deswegen Zehntausende Corona-Tote mehr dann in Kauf nehmen mussten. Und jetzt wäre eben gerade in Sachsen, Thüringen und in Bayern eben wirklich die Situation da, wo dringend gehandelt werden muss und wo man eben über 2G und auch weitere Maßnahmen da etwas machen kann. Müsste. Und es wird jetzt erst so langsam diskutiert. In Österreich gibt es flächendeckend 2G. Das hat auch schon dazu geführt, dass eben die Impfbereitschaft dann doch nochmal angestiegen ist. Und wir hoffen, dass es nicht mehr so viele Menschen gibt, die überhaupt noch angesteckt werden können.
Frau Klafki hatte schon angesetzt. Bitte sehr.
Ja, Genau, Herr Fintheimer, Sie hatten eben irgendwie gesagt, wir brauchen irgendwie die Bundesregierung gar nicht, sondern die Länder können das ja alle sozusagen alleine machen. Also ganz so ist es verfassungsrechtlich natürlich nicht. Ne? Die Kompetenz für das Infektionsschutzgesetz liegt schon beim Bund. Und das ist die maßgebliche gesetzliche Grundlage. Und die Länder können nur das machen, was ihnen da vom Infektionsschutzgesetz erlaubt wird. Das heißt, wenn jetzt die epidemische Lage ausläuft in 2 Wochen, dann dürfen die Länder eben ganz vieles nicht mehr machen. Deswegen ist es schon sinnvoll, dass man sich jetzt überlegt, okay, welche Maßnahmen wollen wir denn den Ländern noch offen halten?
Das ist richtig, aber genau deswegen sollen die Maßnahmen ja auf einem anderen Level verlängert werden. Das ist ja die Intention der Ampelkoalitionäre.
Naja, die werden ja nicht verlängert, sondern es wird einfach eine neue Rechtsgrundlage geschaffen, wo bestimmte Maßnahmen eben jetzt vorgesehen sind, wie zum Beispiel dieses 2G, 3G, aber andere Maßnahmen nicht. Sie können nicht mehr Betriebe schließen. Hier steht auch nichts mehr von diesen Kontaktbeschränkungen. Es wird auch sehr schwierig, private Feierlichkeiten in irgendeiner Weise zu beschränken. Also das ist schon sehr relevant, was da auf Bundesebene gemacht wird, weil es eben unmittelbar den Handlungsspielraum der Länder erweitert oder in unserem Fall hier sehr begrenzt. Deswegen ist das wichtig und ich halte es für ein großes Problem, dass man diese Regelungen so ungenau fasst. Da wird immer gesagt, ja, dadurch erhalten wir Flexibilität auf Länderebene. Offen gestanden, das ist völlige Augenwischerei. Sie können natürlich auch Flexibilität durch die detaillierte Gesetze schaffen, indem Sie da einfach reinschreiben, folgende Maßnahmen können angeordnet werden. Damit haben Sie die Flexibilität, dass die Landesbehörden, je nachdem, wie die Situation vor Ort ist, sich die Maßnahmen aussuchen können, die sie brauchen. Das ändert aber nichts daran, dass man bundeseinheitlich regeln sollte. Was bedeutet denn eigentlich 2G? Welche Ausnahmen gelten da? Wie sieht das aus mit Leuten, die sich gar nicht impfen lassen können? All diese Fragen sind auf bundesgesetzlicher Ebene nicht geregelt. Das müssen jetzt also alles wieder die Länder machen. Das führt dann zu Streitigkeiten auf Landesebene, die die Gerichte entscheiden. Wir sehen da vielfach divergierende Gerichtsentscheidungen in den Bundesländern. Und das alles führt dazu, dass die Bürger immer weniger so einen Rechtsbefolgungsdruck fühlen und führt zu einer abnehmenden Akzeptanz der Regelung. Deswegen würde ich Ihnen doch widersprechen und sagen, das ist sehr wichtig, was da auf Bundesebene passiert.
Ja, das stimmt. Also deswegen soll das ja auch quasi auf der Bundesebene geregelt werden. Da würde ich aber von Ihnen als Juristin gerne nochmal die Frage beantwortet haben. Die Koalitionäre argumentieren, deswegen nehmen Sie auch die Lockdowns raus. Diese Lockdowns und Schulschließungen, die wären angesichts der hohen Impfquote juristisch nicht mehr haltbar. Die würden jederzeit von Gerichten kassiert werden. Würden Sie das teilen oder sehen Sie doch noch gute Gründe, dass man solche Lockdowns ob der hohen Impfquote immer noch umsetzen könnte?
Ja, der Begriff des Lockdowns ist einfach sehr unscharf, weil jeder versteht darunter ein bisschen was anderes. Und die Bundesländer haben das halt auch sehr unterschiedlich ausgestaltet im Laufe der Pandemie. Also die Gerichte in Bayern, also das Oberverwaltungsgericht, hat da in der Tat entschieden, dass der bayerische Lockdown, diese komplette Ausgangssperre, dass die verfassungswidrig war. Das heißt, das wird man wohl nicht mehr anordnen können. Es gibt aber keine Gerichtsurteile, die pauschal sagen, man kann keine branchenweiten Betriebsschließungen mehr machen. Also zum Beispiel von Saunen oder Bordellbetrieben oder Ähnlichem in so einer schweren Pandemiesituation. Also da die Entscheidungen, die es da gab, die waren dann immer sehr einzelfallbezogen. Dann schaute man immer sehr genau, wie ist die aktuelle Situation? Ist es auf Grundlage der aktuellen Zahlen, der aktuellen Erkenntnisse vertretbar, das zu machen oder nicht? Insofern ist diese Begründung der Koalitionäre sehr verkürzt, was sicher richtig ist. Je stärker man in Grundrechte eingreift, desto höher ist die Verhältnismäßigkeitsschwelle und je mehr Menschen geimpft ist, desto schwerer ist das zu begründen. Auf der anderen Seite, wir haben es ja gerade gehört, die Zahlen steigen wieder. Bald haben wir wieder eine Situation, wo in manchen Bundesländern die Krankenhäuser überlastet sind und da denke ich, kann man so etwas doch wieder anordnen. Aber man muss es eben politisch wollen und ich glaube insbesondere die FDP-Fraktion, die ja eben Freiheitlichkeit sich verschrieben hat, möchte das eben nicht. Also es scheint mir eher eine politische als eine verfassungsrechtliche Entscheidung zu sein.
Wir haben ja genau vor diesem Hintergrund im Moment auch die politische Debatte, ob es nochmal zu einer Bund-Länder-Runde kommen sollte, zu einer weiteren politischen Abstimmung und damit die Länder da, wie gesagt, relativ geschlossen an einem Strang ziehen. Hätte solch ein Bund-Länder-Treffen einen tatsächlichen Mehrwert? Und glauben Sie, sollte das jetzt in jedem Fall kommen oder ist das ein politischer Streit am Ende ohne große Auswirkungen? Herr Ulrichs vielleicht zuerst, die sehe ich hier.
Also ich würde sagen, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir schon mit dieser Runde gemacht haben, wäre es nicht schlecht, eben gerade aus den Argumenten heraus, die gerade vorgebracht worden sind, dass man eben doch auf Bundesebene ein paar Vorgaben machen sollte, damit dann die Länder entsprechend nachziehen können. Nicht nur die Möglichkeiten, sondern eben auch der Hinweis darauf, dass das Ganze eben auch bundesweit entsprechend in Angriff genommen werden kann und dass man nicht Sachsen und Thüringen im Prinzip getrennt betrachten kann. Also das alleine wäre schon ein Argument dafür, dass man sich doch nochmal zusammensetzen sollte, um das auch gerade für größere Städte wie Hamburg und Berlin eben nochmal klar zu machen.
Alexander Moritz, Michael Kretschmer war einer der ersten, der sächsische Ministerpräsident, der das gefordert hatte. Ein bisschen hatte ich bei ihm auch den Eindruck, er braucht den Bund als Gestalter oder die Ministerpräsidentenkonferenz als Gestalter im Nacken, um wirklich ernsthafte Maßnahmen in Sachsen durchsetzen zu können, weil er alleine nicht weiterkommt.
Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Also wenn man sich anschaut, die sächsische Landesregierung, die wünschen sich, glaube ich, ein starkes Signal quasi vom Bund, was sie mehr oder weniger dazu zwingt, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Weil dann kann man immer sagen, naja, Berlin hat es ja beschlossen oder die anderen 15 Bundesländer haben es mitbeschlossen, wir müssen das jetzt ausführen. Weil wenn man sich anschaut, mir scheint die sächsische Landesregierung teilweise wirklich, die stellt sich ein bisschen die Frage, wie weit reicht eigentlich die Macht noch raus außerhalb von Dresden? Also wenn ich mir Äußerungen anhöre der sächsischen Gesundheitsministerin, die darüber klagt, dass die Gesundheitsämter in den Städten und Landkreisen keine Kontrollen der bisher geltenden Regeln, also wir sprechen über 3G, jetzt über 2G, keine Kontrollen machen in einem Umfang, dass das Land jetzt per Verordnung anordnen muss, dass diese Kontrollen überhaupt stattfinden, dann zeigt sich daran ja, dass es nicht überall in Sachsen, aber eben in manchen Regionen, auch innerhalb der Verwaltung, eine gewisse Skepsis gibt, wenn es überhaupt um diese Maßnahmen geht. Und das ließe sich wahrscheinlich einfacher durchsetzen, einfacher zu argumentieren, wenn es da von oben nach unten eine Anordnung gäbe. Auch wenn das natürlich nicht alles zum Guten wendet, weil ich finde, diese ganze Corona-Krise zeigt auch, wie beschränkt handlungsfähig Politik als Ganzes überhaupt ist. Weil man kann sehr viel in Verordnungen reinschreiben, aber die Verordnung wird die Verbreitung des Virus nicht stoppen. Das kann nur individuelle Verhaltensänderung und die richtet sich eben nicht nur an einer Verordnung aus, sondern viel stärker an eigenen Entscheidungen, die auch emotional gesteuert sind. Also habe ich Angst vor einer negativen Auswirkung des Virus oder nicht?
Und Katrin Kühn, aus der Sicht der Wissenschaftlerin, wäre so etwas sinnvoll, dass man dann nochmal eine engere Abstimmung durchführt oder steht genügend in den Gesetzen drin?
Ja, ich gehe da mit Alexander Moritz, denn wir lernen jetzt ja gerade, dass Zwang und Angst oder das Appellieren eben an die Vernunft und das Schildern der Risiken nichts mehr bringen. Und wir reden, das müssen wir uns ja auch klar machen, über eine Gefahr für Menschen, denen die Gefahr egal ist und die dadurch dann wiederum Gefahr für andere erzeugen, indem sie zum Beispiel Intensivstationen und Krankenhäuser überfüllen und andere Menschen, die eben entsprechend reagiert haben, dann keine Behandlung bekommen. Und in der Verhaltensforschung ist es ja so, dass neben dem Appellieren an die Vernunft über Zwang als eher nicht so probates Mittel oder eben Risikoschilderung, dann danach besonders effektiv das Einrichten einer sozialen Norm ist, also dass klar gemacht wird, dass alle um einen drumherum es so sehen und so handeln, sodass das eigene Handeln immer schwieriger wird. Und da denke ich inzwischen tatsächlich, im Zweifel ist so etwas von oben herabgeordnet, eine Art von sozialer Norm, mit der dann eine Landesregierung wie in Sachsen in einer besonders schwierigen Situation vielleicht etwas besser agieren kann, als wenn sie selber mit den Menschen dann diese Dinge durchfechten muss. Das ist zwar nicht per Definition soziale Norm, aber vielleicht muss man es in einer Pandemie dann so auslegen, denn die Zahlen zeigen ja ganz klar, dass die meisten Menschen sind A, geimpft, B, sind dafür, dass wir das endlich jetzt alles beenden und auch für entsprechende Maßnahmen. Und alle anderen sind in der Minderheit.
Wir sind jedenfalls am Ende unserer heutigen Runde angekommen und ich würde es mal so zusammenfassen wollen. Wir hatten alle die Hoffnung, dass wir nach einem Jahr Corona-Pandemie eigentlich schon ein gutes Stück weiter sind. Ich glaube, die Ernüchterung ist uns allen anzusehen und wir können nur hoffen, dass die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden sollen, am Ende doch noch dazu führen, dass die vierte Welle schneller abebbt, als das im Moment jedenfalls der Fall zu sein scheint. Ich danke recht herzlich für diese Teilnahme an diese Diskussion. Mein Dank geht an Annika Klafki. Sie ist Juniorprofessorin für Öffentliches Recht an der Universität Jena. Ich danke auch Katrin Kühn, meiner Kollegin aus der Wissenschaftsredaktion beim Deutschlandfunk. Ich danke Alexander Moritz, unserem Korrespondenten in Sachsen und hier im Studio Timo Ulrichs, dem Epidemiologen. Mein Name ist Volker Finthammer und ich wünsche noch einen angenehmen Abend.